Ja, wir lesen aus dem Kolosserbrief etwas. Das ist immer noch gut, wenn man sowas auswendig kann. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipp, Koloss und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube, das haben wir in der Sonntagsschule gelernt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Mit dem Alten Testament ist nicht so. Da war für mich eine große Hilfe. Irgendjemand sagte mal, da gibt es bei den kleinen Propheten die A-Propheten und die O-Propheten oder umgekehrt. Danach kann man sich auch orientieren. Also, Kolosser. Kapitel 3, vorgesehen ist also von Vers 9 an, 9 bis 17, ja. Da heißt es, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes und als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Bild der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Ja, das ist ja nun mitten aus diesem Brief raus. Und wenn man das so isoliert liest, besteht eine gewisse Gefahr von Missverständnissen. Das hört sich so, ja, ich will nicht sagen rezeptartig, aber so, da kommt eine Anweisung, da kommt eine Anweisung, da kommt eine Anweisung, da dies und da das. Das ist ja völlig richtig, aber da muss man eben realisieren, dass wir mitten in diesem Brief stehen und dass das auch in einen gewissen Zusammenhang gehört. Anderen Stunden über den Kolosserbrief miterlebt hat, der hat schon gehört davon, dass der Kolosserbrief mindestens zu drei Briefen gehört, die der Apostel Paulus von Rom aus geschrieben hat. Und zwar in eine Landschaft, in eine Provinz, die in Kleinasien liegt, auf der Westseite der Türkei, die nannten die Römer die Provinz Asia. Das war eine sogenannte prokonsularische Provinz. Da regierte also ein richtiger römischer Beamter. In anderen Provinzen war das nicht so. Man nimmt an, 62 sind alles Dinge, die man ruhig wissen darf. So ist es nicht. Denn damit sind wir in einer besonderen Zeit. Er sitzt im Gefängnis. Wahrscheinlich ist Epaphras sein Mitgenosse gewesen. Der heißt an manchen Stellen, so habe ich mich belehren lassen, Epaphroditus. Denn es kommt noch hinzu, eine folgende Tatsache, die man auch berücksichtigen muss. Wenn man den Kolosserbrief so runterliest, stellt man ja auch fest, dass er so einen gewissen unpersönlichen Ton hat. So, so wenn er an die Korinther schreibt, der Paulus, oder an die an den Philemon oder wo auch immer, dann merkt man doch, da kennt er die Leute und dann redet er die ganz anders an. Und hier ist das manchmal so ein bisschen unverbindlich. Man erklärt sich das damit, dass er nicht nur im Gefängnis sitzt, sondern dass Paulus Kolosse nicht besucht hat. Kolosse. Die Versammlung, die dort entstanden ist, ist möglicherweise durch diesen Epaphras entstanden oder Epaphroditus. Diese Tatsache und die andere Tatsache, dass diese Städte ziemlich nah beieinander liegen und dass er diese Briefe geschrieben hat, zeigt schon, dass er eine gewisse Verantwortung für diese Region übernommen hat. Er hat sich natürlich auch immer informieren lassen von Epaphras und anderen Leuten, hat dann gefragt, wie geht es den Leuten denn da? Was ist los? Was für Gutes und was für Schlechtes hast du zu berichten? So könnte man sagen. Und es ist tatsächlich, lässt sich aus dem Brief entnehmen, dass so bestimmte Sorgen ihn gedrückt haben. Kolosse liegt also so, sagen wir mal, so, wenn man die Türkei in drei Teile einteilt, im vorderen Drittel, aber auf der Grenze. Und das ist schon eine interessante Grenze. In Kleinasien gab es ein ganz enormes Völkergemisch, alle möglichen Stämme. Völkerstämme waren dahin und hatten sich da eingerichtet, hatten die verschiedenen Regierungen erlebt. Und die Griechen hatten das auch besiedelt, ungefähr 1000 Jahre vor oder 500 Jahre vorher, sodass sich das alles mischte. Die Griechen hatten dann ihre Kultur mitgebracht. Die anderen Völker hatten aber ihre Kultur und die kamen häufig aus dem Osten. Und dann kam auch noch ein besonderer Umstand hinzu. Unter den Nachfolgern Alexanders des Großen hatten da ein Perserkönig, ein König, der Persien regierte, muss man sagen, eine ganze Reihe von persischen Völkern nach Kleinasien angesiedelt, sodass wir es im Grunde mit drei Volksgruppen zu tun haben, den Griechen, den eingewanderten Völkern und diesen Persern. Und von den Persern hören wir in der Bibel ja schon einiges, dass zum Beispiel der Perserkönig von Gott gebraucht wurde, um die Juden wieder nach Palästina zu bringen. Und man vermutet auch, dass da es ja eine Schnittmenge, würde man heute sagen, gab zwischen den Persern und den Juden, die bestand darin, dass es monotheistische Religionen waren. Da spielte der Zarathustra eine gewisse Rolle, davon habt ihr sicher schon mal was gehört, kommt ja hier und da mal vor, im Radio oder wo auch immer. Aber das war auch das Einzige, womit die Juden sich eins machen konnten, nicht? Aber das haben sie den Persern nie vergessen, denn der Kyros hat sie immerhin den Tempel und die Stadt wieder aufbauen lassen. Und dann kamen auf der anderen Seite die Griechen, die kamen von Westen her da rein und brachten ihren ganzen abenteuerlichen Polytheismus mit. Also von Zeus angefangen über die vielen, vielen anderen Götter, die sie da hatten. Und diese anderen Völker, die da waren, das waren so Naturreligionen, die hatten so allerlei natürliche Dinge, die sie machten, um die bösen Geister ruhig zu stellen, um eine gute Ernte oder eine gute Aussaat zu haben oder eine gute Geburt oder wer weiß was sonst. Das kam da alles zusammen. Und dazwischen waren nun die Christen von Kolosse. Und das treibt den Apostel schon um. Und das können wir auch hier merken. Und Der Apostel, der erwartet auch nicht, dass die Christen in Kolosser mit einem Traktat an der Straßenecke stehen, den die meisten Leute können gar nicht lesen. Das heißt, woran sollten die denn die Menschen in dieser Zeit sehen, dass diese Christen in Kolosser eine ganz besondere Botschaft hatten, Christen waren? Und das wird uns in diesem Kapitel 3 deutlich gemacht. Und da sind wir bei diesen praktischen Dingen. Der Paulus sagt ja mal, das ist ein gutes Bild, das auch für uns gilt. Ihr seid ein Brief Christi, gekannt und gelesen von allen Menschen. Das heißt, es kommt für uns als Christen vor allen Dingen, bei all den anderen guten und wichtigen Sachen, kommt es darauf an, dass die Menschen das uns als Christen erkennen. Dass sie merken, irgendwie haben die was, das wir nicht haben. Und dass irgendwas regiert ihr Leben, was uns nicht regiert oder wie auch immer. Und das geht durch die Zeiten. Und insofern ist diese Zeit, die damals war, das ist so ungefähr, also zwischen, sagen wir mal, zwischen 60 und 100 nach Christus, ist das eine Zeit, die sehr der unseren ähnlich ist. Und der Apostel macht den Menschen dann sehr deutlich, den Geschwistern in Kolosse, worum es denn geht. Alles steht unter der Leitidee von den Versen 1 bis 4, die wir ja schon behandelt haben. Und das sind zwei Dinge. Wichtig, in Vers 1, da heißt es, ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr habt neues Leben in Gott. In Vers 3 heißt es, denn ihr seid gestorben. Das bezieht sich auf das Verhältnis der Christen zu der Welt, in der sie praktischerweise leben. Und dann heißt das nicht, dass sie so wirklich gestorben sind, aber manche Dinge sind für sie erledigt, heißt das. Manches, was in dieser Zeit aktuell ist und die Menschen umtreibt, da sagt er, das ist für euch erledigt. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Er erinnert sie also an die große Erlösung. Und in Vers 4 kommt es dann schon einer Sache, die zu diesen praktischen Dingen überleitet. Da heißt es, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo wir als Menschen, die sich zu Christus geoffenbart werden, die sich zu Christus halten, die vor der Welt offenbar werden als Menschen, die aus Gott geboren sind. Dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und da besteht natürlich die Möglichkeit, dass manche Menschen, die diesen Glauben nicht haben, feststellen müssen, dass der Mensch zwar errettet ist, aber dass das, was er in seinem Leben offenbar gemacht hat, ist ja so ein altertümliches Wort, offenbar, sichtbar gemacht werden. Sichtbar gemacht hat, die Herrlichkeit, die damit verbunden ist, doch in einem Missverhältnis sieht. Und da kommt der Aufruf heraus, dass wir unserer Errettung, unserem Bekenntnis gemäß unser Leben einrichten sollen, damit die Menschen wirklich uns als einen Brief Christi erkennen. Der Vers 5 gefällt uns da auch nicht so. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Aber Paulus kommt nicht daran vorbei. Er sagt, das war ja doch auch eure Realität früher. Ihr habt das gemacht und das gemacht und das gemacht. Er sagt, und da müsst ihr töten. So wie er das sich ausdrückt, heißt das ja, es ist ein beständiger Kampf. Ein friedlicher Kampf, den jeder Christ jeden Tag kämpfen muss mit seiner alten Natur. Er sagt nämlich in Vers 7, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebt. Und jetzt die neue Aufforderung, aber jetzt legt auch ihr das alles ab. Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da er den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen hat. Auch hier diese Feinheit, auf die Paulus hier hinweist, ihr seid errettet. Es geht jetzt um Handlungen, Taten, man kann auch sagen um Werke, die aber keine heilmachende Funktion haben, sondern die einen Zeugnischarakter haben. Das ist das Wichtige. Ja. Wie kann ein Mensch, der sich zu Christus hält, als Christ ein Zeugnis sein, wenn er ständig beim Lügen ertappt wird? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn er ständig beim Lügen ertappt wird, dann werden wahrscheinlich die Menschen fragen, ja, wie passt das denn zusammen? Und auch immer wieder der Hinweis, belügt einander nicht, ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen. Jetzt sind wir in dem Stück, in dem das heute ansteht. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, sagt er mehrmals. Ihr seid errettet. Euch kann niemand mehr aus meiner Hand rauben. Aber die Welt soll es erkennen, dass ihr mein Eigentum seid. Dann kommen die verschiedenen Bilder. Hier dieses Bild, das Schmuck- und Ehrenkleid der Errettung. Das hat auch schon Luther gesagt. Das Ehrenkleid der Errettung. Und auf der anderen Seite, bevor dieses Kleid den Menschen kleidet, muss er das andere ausziehen. Ja, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen hat. Und dazu gehört auch, dass diese Menschen, darüber werden bestimmt die Brüder nur einige Worte sagen, dass, und das ist ja wirklich auch ein aktuelles Problem, dass ein Christ eigentlich, man könnte sagen, internationalistisch ist, aber das ist auch noch falsch. Das ist auch noch falsch. Der Christ ist nach biblischen Grundsätzen Bürger des Himmels. Und alles andere ist zweitrangig. Ob er nun Grieche ist oder Jude oder Barbar. Barbar wurden alle die Leute genannt, die weder Jude noch weder Römer noch Griechen waren. Sküte, das waren die schlimmsten Barbaren, die wohnten da im Norden von Griechenland. Und dann Sklave oder Freier. Alles das gilt vor Gott nicht mehr. Wichtig auch in unserer Zeit. Dann kommen wieder ganz praktische Dinge, die da genannt werden. Und was mir besonders gut noch gefallen hat, und mehr will ich zu diesen Versen jetzt nicht sagen, in Mitte von Vers 16. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig, das ist übrigens auch noch eine wichtige Sache, dass wir uns gegenseitig belehren, denn geistlichen Fundament kann man nur dann haben, wenn man belehrt ist. Und Paulus ist ja nun einer, der wirklich darin seine ganz gewaltige Aufgabe sah, den Christen dieses Fundament zu vermitteln. Das steht auch in Vers 16. Ermahnt euch gegenseitig. Das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig auch mal was sagen lassen. Ja? Du unterbrichst mich immer, sagt meine Frau zu mir immer. Wahrscheinlich tue ich das dann auch. Ob sie sich von mir was sagen lässt, das ist dann noch eine andere Sache. Nee, aber das betrifft aber uns als Geschwister im Ganzen. Ermahnt euch gegenseitig. Ermahnt heißt übrigens auch nicht nur den anderen bekritteln oder dem anderen in einem feinen oder weniger feinen Ton sagen, was einem nicht gefällt, sondern es heißt auch, macht einander Mut. Das ist auch sehr wichtig. So viel, da lässt sich noch viel zu sagen, aber was mir besonders gut gefällt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das Lydia ist in den letzten 30 Jahren an Schulen und sonst wo unmodern gewesen. Das kommt übrigens langsam über. Wer also ganz in sein will, up to date heute, der fängt wieder mit dem Singen an. Ja, eine ganze Generation fällt aus, die können gar nicht singen. Und hier wird gesungen. Was wird gesungen? Psalmen, die kennen wir. Die Juden waren immer schon ein musikalisches Volk. Loblieder, dazu könnte man noch was sagen, ich weiß nicht, was das ist. Und singt Gott, und das ist jetzt wichtig, in euren Herzen in Gnade. Das heißt ja nicht, dass man den Mund nicht aufmachen soll, aber wir sollen mit dem Herzen dabei sein. Ja? Hab Dank von Herzen her. Hab Dank, du Heiliger. Dann dürfen wir das mit vollem Herzen singen und ihm der, denn über dieses Lob freut sich der Herr. Und das wollen wir doch uns erhalten, dass wir gemeinsam mit Liedern den Herrn loben und uns gegenseitig auch Freude bereiten. So viel dazu von mir. Und jetzt bitte ich die Brüder mal um ihre Auffassungen dazu.
Also als ich mir den Text nochmal angeguckt hatte, da ist mir noch direkt aufgefallen, der erste Satz, mit dem wir hier in unseren hier einsteigen, nämlich belüget einander nicht. Das steht ja nur irgendwo im Text mittendrin, ist ja eigentlich Zufall, dass wir jetzt heute damit anfangen, aber trotzdem ist mir das aufgefallen. Karl Otto hatte gerade gesagt, ja, das ist ja eine ganz lange Liste von so Verhaltensmaßnahmen, also wie man sich verhalten soll, was man tun soll oder nicht tun soll. Und da ist es ja oft so, dass diese Richtlinien, diese Handlungsanweisungen, dass die eine besondere Bedeutung bekommen. Das tut man nicht, das lässt man, man verhält sich so oder so und dann beobachtet man sich auch gegenseitig, wie macht das der andere und boah, den interessiert das ja gar nicht. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass wir in Situationen kommen, wo man auf andere Leute runterguckt oder dass man sich von anderen beobachtet fühlt, wie man sich jetzt verhält. Und leider ist es ja so, das ist eine Erfahrung, die haben wir vielleicht auch schon gemacht, dass je heiliger sich eine Gesellschaft darstellt, also je höher, sag ich mal, die Bedeutung der Heiligung hat, desto mehr leiden die Menschen ja daran, dass sie immer noch sündige Menschen bleiben und versuchen, ihr Fehlverhalten zu verdecken. Und verstecken sich vor den anderen. Und es führt halt dazu, dass man so ein bisschen zwiespältig lebt. Auf der einen Seite vielleicht in der Zeit, wo man mit den Leuten aus der Gemeinde zusammen ist, da verhält man sich ganz toll fromm. Und wenn man dann sich unbeobachtet fühlt, dann verhält man sich anders. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier auch gemeint ist. Belügt einander nicht. Also es geht nicht darum, dass man sich selber nicht belügen soll. Das können wir auch gut. Aber es geht darum, dass wir den anderen nicht belügen sollen in unserer Lebensweise. Sondern dass wir miteinander transparent umgehen. Vielleicht können wir es ja sogar schaffen, mit Menschen aus der Gemeinde, mit Geschwistern darüber zu reden, warum es mir schwerfällt, mich so oder so zu verhalten. Vielleicht können wir auch gemeinsam dafür beten. Aber ganz wichtig ist, dass wir zu einer Umgangsform kommen, dass wir gnädig miteinander sind und dass wir uns nicht gegenseitig verurteilen, für vielleicht Verhalten, was nicht dem Maßnahmenkatalog entspricht. Belüget einander nicht, sondern seid offen miteinander, lebt offen miteinander. Und wie kann man das denn ertragen, dem anderen sozusagen sein Fehlverhalten hinzuhalten und zu sagen, ja, das fällt mir aber schwer, ich kann das nicht, ich habe Probleme mit Neid, mit Stolz, keine Ahnung, was da sein kann. Und vielleicht kommen wir dann noch zu, ich glaube, da ist dann der Vers 14 auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses Band der Liebe anziehen. So wie, wir haben das war heute Morgen im Lobpreis so ein ganz wichtiges Thema, dass Jesus Christus uns geliebt hat, so geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Also dass seine Liebe so unglaublich groß war, dass er das eigentlich alles überwunden hat und dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wir lesen im Römerbrief sogar, dass er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Und so sind wir aufgefordert, miteinander umzugehen, uns wirklich zu das Fehlverhalten des anderen wirklich auch gnädig zu sehen. Und wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Nobody is perfect. My name is nobody. Ja? Das ist ja so oft unser Lebensmotto. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Belügt euch nicht gegenseitig, sondern wir sollten uns helfen, offen zu sein, an unseren Fehlern zu lernen und miteinander zu arbeiten, dass wir so leben können, wie Gott sich das für uns wünscht. Denn das, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat, das ist gut für uns. Es ist nicht nur einfach ein hohler Befehl, sondern es ist einfach gut für uns, wenn wir so leben.
Wenn wir hier lesen, belügt einander nicht, dann bedeutet das ja auch so, dass wir ehrlich sein sollen. Und nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche. Ich war gestern auf dem Geburtstag meiner Schwester und da sprach ich mit einem Spediteur, der hatte also eine Spedition. Und er erzählte mir, auch ein Christ, und er erzählte mir, er hatte geschäftlich mit einem sehr strengen Christen, also der war aus einer sehr strengen Gemeinde, zu tun. Und der hatte ihm gesagt, also bei mir gilt es so, am Sonntag ist das anders als in der Woche. Das Geschäft läuft ziemlich hart und so. Und er sagte noch, also so ein Geschäftsverhalten hätte er mit anderen nicht erlebt, wie gerade mit dem Christen. Und das finde ich hier eben, hier steht ganz was anderes. Wir sollen so sein, also am Sonntag und in der Woche, aber auch das Leben, damit die anderen sehen, wie ein Christ sich verhält, wie ein Christ eigentlich ist. Ich finde es traurig, wenn es so aussieht und ja, ich denke dann immer hier, diese Belehrung, die wir ja hören und die wir ja alle oder auch mehr oder weniger kennen und trotzdem so anders uns verhalten, wie es eigentlich der Herr haben möchte. Das ist schon ein trauriger Zustand und ich denke, so ein bisschen geht es bei mir dann auch so, dass man oft seinen Vorteil sucht, aber ich denke, auch das ist Belügen, dass man andere belügt, indem man seinen eigenen Vorteil eben sucht.
Ich glaube, das Belügen des anderen hört dann auf, wenn ich anfange, mich selbst nicht mehr zu belügen. Das ist manchmal ziemlich schmerzhaft und das tut weh und das führt aber zu einem gewissen Erkenntnisprozess und aus diesem Erkenntnisprozess heraus kann ich dann versuchen, andere auch nicht zu belügen oder kann ich das tun, was Paulus hier aufzählt. Es ist ja ein Spagat, den wir tun müssen. Wir alle merken ja, dass wir damit nicht so richtig zurande kommen. Dass wir ablegen, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, okay, Lästerung und Bosheit, aber Zorn und Wut, also das packt mich schon. Manchmal auch schändliches Reden, lügt einander nicht. Lügen kann ich aktiv und passiv. Ich kann passiv lügen, indem ich nicht die Wahrheit sage oder das oder mich verstelle, indem ich etwas gutheiße, was ich innerlich nicht gutheiße. Das sind Baustellen, an denen der Christ oder an denen ich anfangen muss. Warum schreibt Paulus das hier? Er schreibt eine ähnliche Stelle im Epheserbrief. Ähnlicher Inhalt. Da heißt es in Epheser 4, und ich denke, das ist eine gute Basis. Es geht nicht um Paulus, der das hier schreibt, sondern es geht um Christus. Da heißt es in Epheser 4, Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus ist. Und dann können wir das alles aufstellen, was hier steht, was wir nicht tun sollen, sondern was wir tun sollen. Es ist die Wahrheit in Christus. Und zu dieser Wahrheit macht uns der Herr, wenn wir es ernst nehmen, auch fähig. Das ist schwer. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Wenn ich da mal ein Bild von bringen kann, dann muss ich sagen, zumindest die Unterwäsche des alten Menschen habe ich noch an. Permanent. Das ist leider so. Da komme ich nicht drum herum. Aber es gibt auch eine Stelle in Römer 12, die uns hilft. Römer 12, Vers 2. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Werdet verwandelt. Seid nicht verwandelt, steht da nicht. Werdet irgendwann verwandelt, steht da auch nicht, sondern werdet verwandelt. Der Kalauter hat das auch gesagt. Es ist ein permanenter Prozess, in dem wir sind, dem wir uns stellen müssen. Wir haben die Möglichkeit, diesen Prozess abzuschalten und sagen, das interessiert mich nicht, ich bin so, wie Gott mich geschaffen hat und ich gebe mir keine Mühe, mich zu ändern. Das wäre falsch. Seid in einem ständigen Prozess der Veränderung zu Gott hin, wie sie hier beschrieben ist, indem wir nämlich das prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. In diesen drei Dingen ist eigentlich subsumiert all das, was Paulus hier im Kolosserbrief schreibt. Und wenn ich weiß, dass das ein permanenter Prozess ist, dann kann ich auch damit leben. Dann kann ich mich erwischen bei der Lüge, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst. Ich muss es nicht darauf ankommen lassen, aber ich erwische mich und ich bin dann ehrlich zu mir selbst. Und dann kann ich aus diesem Prozess heraus auch ehrlich zu anderen sein. Und im Epheserbrief heißt es dann noch, dass wir die Wahrheit reden zueinander. Die Wahrheit kann wehtun, die Wahrheit kann schmerzen, die Wahrheit kann den anderen verletzen. Und trotzdem im Geist der Liebe und unter dem Aspekt, dass ich nicht lüge, muss ich dann die Wahrheit auch mit meinem Bruder, mit meiner Familie, mit meinem Arbeitskollegen reden. Letztendlich, auch wenn es zunächst mal wehtut, ist es auf dem Weg des besseren Verständnisses, der Heilung, des gemeinsamen besseren Umgangs miteinander, ist es der richtige Weg.
Belüge den anderen nicht, wenn ich das so lese. Worum geht das hier? Ist doch selbstverständlich, dass wir uns nicht belügen. Ja, aber wir haben gerade gehört, dass das doch nicht so einfach ist. Und dass eigentlich, ich gehe mal näher dran, ja, dass es nicht so einfach ist, nicht zu lügen. Und wenn wir weiter lesen hier, dann kommen wir an den Vers 12 und dann da steht dann, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Was ein unvorstellbares Niveau, auf dem wir uns da befinden. Gott hat uns ausgewählt, Gott hat mich ausgewählt. Ich bin heilig und ich bin von Gott geliebt. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann muss man sich sagen, was ist das für ein unglaubliches Niveau, wo Gott mich da hingehoben hat. Kann ich da noch lügen? Kann ich dann eigentlich noch lügen? Oder? Dann geht es ja weiter, in Vers 18 wird es ja noch viel schlimmer. Oder Vers 17 im weiteren Verlauf, Vers 12 im weiteren Verlauf. Herzliches Erbarmen. Habe ich noch herzliches Erbarmen, wenn ich in der Zeitung lese, dass irgendwo wieder 100 Tote, 100 Menschen umgekommen sind? Habe ich da noch herzliches Erbarmen? Vom Herrn Jesus lesen wir, dass er herzliches Erbarmen hatte, er wurde innerlich bewegt. Ja, wenn ich innerlich bewegt bin, dann kommen mir die Tränen in die Augen. Das ist ein äußerliches Zeichen einer inneren Bewegung. Güte, ja, kriegen wir vielleicht hier und da noch hin. Demut ist für mich ganz schwer. Milde. Ja, mit dem einen und anderen bin ich mild, aber ich bin auch oft hart, hartherzig. Wenn die vielen Flüchtlinge kommen, bringe ich denen Milde entgegen oder bin ich da hartherzig? Was ist das, was sind das für Sprüche, die man da heute hört? Sie zeugen von Hartherzigkeit. Aber wenn ich ein Auserwählter bin, ein Heiliger und Geliebter, kann ich auch ihnen Milde entgegenbringen. Ja, und so geht es weiter. Langmut oder Geduld kann man auch sagen. Langmut oder Geduld, davon habe ich eigentlich gar nichts oder ganz wenig nur. Geduld ist das, wo der Herr mich nicht mit ausgestattet hat. Also, und dann können wir hier weiterlesen. Vergebt einander. Vergebt einander, wie euch der Herr vergeben hat. Zu diesem aber zieht die Liebe an. Ich kann doch einem nur vergeben, wenn ich ihn liebe. Wenn ich einen hasse oder einen nicht leiden kann, etwas abgeschwächt ausgedrückt, dem kann ich doch gar nicht vergeben. Ich kann zwar sagen, ich vergebe dir, aber innerlich denke ich doch vielleicht anders. Und dann steht hier, zu allem aber zieht die Liebe an, das Band der Vollkommenheit. Wenn wir einander wirklich aufrichtig lieben, dann sind wir doch vollkommene Christen. Wären wir vollkommene Christen, wenn wir das könnten.
Der Vers 9 scheint uns ja doch sehr zu fesseln. Auch wenn er eigentlich mitten in dem Abschnitt steht, er steht mit Sicherheit auch im Zusammenhang mit den Versen davor, wo von Hurerei, Unreinigkeit, Zorn und solchen Sachen Bosheit die Rede ist. Was ist Lügen? Lügen ist bewusst die Unwahrheit sagen, beziehungsweise um das aufzugreifen, was der Klaus sagt, die Wahrheit verbergen. Die tatsächliche Wahrheit, da geht es jetzt nicht um die Wahrheit des Wortes, sondern das, was tatsächlich geschehen ist. Ja? Und es geht auch darum, dass hier gesagt wird, belüget einander nicht. Das heißt, es geht um das Miteinander umgehen der Geschwister untereinander, nicht um die Unwahrheit gegenüber Gott. Denn das können wir sowieso nicht, Gott belügen. Aber wir sollten uns bei alledem, wenn auch was der Reinhard gerade gesagt hat, was danach kommt, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, ja, und den neuen angezogen habt, sollte das eigentlich gar nicht vorkommen. Und wenn wir uns mal bewusst werden, das wurde gestern auf der Betrachtung im Zusammenhang mit Malachi auf der Konferenz in Marburg geäußert, da wurde davon gesprochen, dass Gott Zeuge ist. Wenn wir uns mal bewusst sind, dass bei allen unseren Handlungen und unserem Reden der Herr Zeuge ist, wenn wir uns das mal bewusst sind oder bewusst werden, dann dürfte es doch vielleicht mal schwieriger werden, einander zu belügen.
Ja, der Abschnitt, wenn man den ab Vers 12 sich ihn so ansieht, ist ein unheimlich positiver Abschnitt, der uns motiviert, doch unser Leben gerne nach diesem Schema gestalten zu wollen oder sich zu präsentieren. Umgekehrt würden wir es auch sehr wohlwollend empfinden, wenn andere so sich uns gegenüber geben und verhalten. Das Ganze ist ein Wachstumsprozess, deswegen wollen wir uns da nicht entmutigen lassen, sondern uns einfach das immer jeden Tag neu wieder vor die Augen führen, um dahin zu wachsen. Das Ganze ist wie ein Kleiderschrank. Ich stell mir dieses Anziehen des neuen Kleidungsstückes, dieses Oberbekleidungsstückes als Mantel vor, vielleicht wie, nicht wie eine, auf jeden Fall nicht wie eine Uniform mit Sternen hier oben drauf, der Befehle erteilt, sondern als ein Kleidungsstück, ein Mantel, vielleicht rot, rot durch das Blut des Herrn Jesus und liebevoll, flauschig vielleicht. Wir haben mit den Kindern jetzt viel so zu tun, die haben ihren Lieblingspulli, Lieblingsmantel, das ist so ein Flauschi, also ein wohl angenehmer Mantel, der die Charakterzüge des Herrn Jesus zeigt, diese Herzlichkeit, diese Güte, diese Demut, Milde, Langmut, all diese Eigenschaften, die das zum Ausdruck bringt, dass wir diesen Mantel, wenn wir vor die Türe gehen oder aber auch schon zu Hause, anhaben und uns so präsentieren, mit dem Gürtel der Liebe gebunden, das ist das Größte. Ich finde, es ist dieser Vers überhaupt, dieser Abschnitt ist so liebevoll und steigert sich dann auch noch demnächst in dem Vers 17, den wir da unten haben. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater, dankt durch ihn. Das ist so eine Chance, die wir haben. All unsere Dinge durch ihn, in ihm zu tun. Wenn wir den Mantel anhaben, dann haben wir hier drunter unser Herz. Und das Herz wird in den Versen 15 bis 17 hier auch wunderbar beschrieben, wie es ausgestattet sein soll, was der Inhalt unserer Herzen sein soll, was dort regieren soll. Regieren oder was dort im Entscheidungszentrum uns bestimmen soll. Nämlich erstens der Friede Gottes, der soll in unseren Herzen sein. Punkt 1. Punkt 2 in unserem Herzen, das Wort des Christus. Die Dinge aus dem Wort Gottes, speziell des gestorbenen Christus, das soll in unserem Herzen sein. Dann die Dankbarkeit. Danken schützt vor Wanken, sagte früher mein alter Bruder. Das ist echt so. Wer dankbar ist, hat es im Leben leichter. Das Wort des Christus, die Dankbarkeit, der Friede Gottes. Und dann haben wir im Vers 17 die Tätigkeiten. Unser Tun soll also ein Tun sein im Namen des Herrn Jesus Christus. Also, dass wir uns dessen immer bewusst sind, dass wir, was wir tun, für ihn tun, mit ihm tun, das soll in unserem Herzen sein. Und dann finde ich so besonders amüsant oder motivierend, dazwischen steht noch, dass wir Gesang haben sollen, dass wir, ob musikalisch oder unmusikalisch, dass wir uns mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern vor Gott und miteinander singen sollen. In euren Herzen, in Gnade. In Gnade ist in einer angenehmen Atmosphäre. Dass das auch mittendrin hier steht, in diesem Herzensanliegen, was in unserem Herzen drin sein soll, dieser Gesang, diese Musikalität, nicht nur der Melodie wegen, auch der Inhalte wegen, in verschiedenen Kategorien, Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder, was immer der eine oder andere darunter versteht. Aber selbst das findet einen Platz hier in unseren Herzen und soll uns motivieren, ganz sich zu orientieren an ihm und auch den Mitbruder, die Mitschwester zu motivieren, uns gegenseitig diese Musikalität und all die Dinge zu beherzigen, auszuleben. Und dann wird das Miteinander auch in der Gemeinde mit Sicherheit angenehm. Denn da steht in Vers 15, ihr seid berufen in einem Leib. Und die Gemeinde bildet ja diesen Leib, der dann lebendig und fröhlich sein kann, so wie hier in diesen Versen geschildert.
wird ja schon mal gesagt, dass hier viele Sachen drin stehen in dem Text, den wir gelesen haben, was wir nicht mehr tun sollen. Und dann stehen da viele Sachen drin, die wir tun sollen, die eigentlich dazugehören. Und dann steht da aber ab Vers 15, zu diesem allen aber zieht die Liebe an. Und das hat mich einfach auch erinnert an Jesus, der gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot und dieses Gebot der Liebe, ja, sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz enthalten. Und ja, das ist einfach auch so, ja. Wenn wir uns Menschen vorstellen, wenn wir an Menschen denken oder wenn ihr jetzt mal an diese ganzen Begriffe denkt, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Denkt mal, fallen euch irgendwelche Menschen ein, die das so leben, zumindest weitgehend. Klar, es gibt kein Nobody is perfect, aber und wenn euch da Menschen einfallen, dann sind das ganz bestimmt Menschen, von denen ihr sagt, ja, die tragen Gottes Liebe in sich. Und das erinnert mich an mein Lieblingskapitel aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, Johannes 15. Da geht es um den wahren Weinstock. Und da steht einfach, dass wir, wenn wir uns nah an diesem Weinstock als Reben aufhalten, wenn wir nah bei Gott bleiben, dass dann der Saft in die Reben fließen kann und uns erfüllen kann. Und dass das die Voraussetzung dafür ist, dass wir Gottes Liebe in uns tragen und in unsere Umgebung tragen. Unseren Gott zurücklieben können und die Menschen in unserer Umgebung zurücklieben können. Und dann auch uns so verhalten, wie was hier alles steht, dass wir dann diese Sachen leben. Das können wir nicht aus uns. Und ja, das gebietet uns Gott auch in Johannes 15, Vers 17. Dies gebiete, das ist ein Gebot der Liebe, dass wir danach wirklich uns ausstrecken sollen. Und ich lese im Moment in so einem Andachtsbuch von Max Lucado, und da möchte ich mal etwas raus vorlesen, was uns auch einfach ermutigt. Ja, Rainer hat das eben auch schon gesagt, dass das ist ein Prozess, das ist irgendwas, das ist ein Prozess, der nie, solange wir leben, abgeschlossen sein wird. Aber wir brauchen uns auch nicht entmutigen lassen. Und ich lese etwas vor, so wie wir sind, so wie sie sind. Es kann gefährlich sein, große Wahrheiten in einem einzigen Satz zusammenfassen zu wollen. Dennoch möchte ich es versuchen. Könnten wir das Verlangen Gottes für unser Leben in zwei Sätze einfangen, so würde ich sie vielleicht folgendermaßen aussehen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Doch er weigert sich, uns so zu lassen, wie wir sind. Er möchte, dass wir Jesus ähnlich werden. Gott liebt uns so, wie wir sind. Gehen Sie davon aus, dass seine Liebe zu Ihnen noch stärker wäre, wenn auch Ihr Glaube stärker wäre, dann irren Sie sich. Gehen Sie davon aus, dass seine Liebe noch tiefer wäre, wenn auch Ihre Gedanken tiefer wären, dann irren Sie sich. Verwechseln Sie die Liebe Gottes nicht mit menschlicher Liebe. Menschliche Liebe nimmt oftmals entsprechend unseren Leistungen zu und sie nimmt ab, wenn wir Fehler begehen. Ja, ist das nicht so, dass wir irgendwie oft auch Menschen so mehr oder weniger lieben, wie sie uns lieben oder wie sie Leistungen erbringen, die für uns gut sind? Gottes Liebe ist anders. Er liebt sie dort, wo sie sich gerade befinden. Und ja, das nimmt so einen Druck daraus, aber es ermutigt uns auch, da dran zu bleiben. Ich möchte gerne noch die Einleitung als Abschluss vorlesen von Max Lucado, wie er einfach so sich vornimmt, einen neuen Tag zu beginnen. Und Vielleicht kann das auch für uns ja eine Anregung sein, unseren Tag, unsere neue Woche zu beginnen, auch mit dem Bibeltext. Es ist still, es ist überschrieben mit jedem Tag. Es ist still, es ist früh am Morgen, der Kaffee ist heiß, draußen ist es dunkel, die Welt schläft noch. Der Tag steht kurz bevor. Nur noch wenige Augenblicke, dann bricht der Tag zusammen mit der aufgehenden Sonne über mich herein. Die morgendliche Stille weicht dem Lärm des Tages. Ruhe und Alleinsein werden durch die unablässige Betriebsamkeit des Alltags ersetzt. Entscheidungen, die ich treffe und Fristen, die ich einhalten muss, dringen in mein frühmorgendliches Refugium ein. Die nächsten 12 Stunden bin ich den Anforderungen des Tages ausgesetzt. Daher muss ich jetzt eine Wahl treffen. Aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat, kann ich frei wählen. Deswegen treffe ich meine Wahl. Ich entscheide mich für die Liebe. Hass ist durch nichts zu rechtfertigen. Kein noch so großes Unrecht berechtigt zu Bitterkeit. Ich entscheide mich für die Liebe. Heute will ich Gott lieben. Und ich will alles lieben, was Gott liebt. Ich entscheide mich für die Freude. Ich lade meinen Gott ein, Herr meiner Umstände zu sein. Ich widerstehe der Versuchung, zynisch zu sein. Denn Zynismus ist lediglich ein Hilfsmittel für faule Denker. Ich weigere mich, die Menschen als etwas Geringeres zu betrachten als von Gott geschaffene Wesen. Ich weigere mich, irgendein Problem als etwas Geringeres zu betrachten als eine Gelegenheit, Gott in Aktion zu sehen. Ich entscheide mich für den Frieden. Ich will in der Vergebung leben. Ich will anderen verzeihen, damit ich leben kann. Ich entscheide mich für die Geduld. Ich will die Unannehmlichkeiten dieser Welt nicht beachten. Statt den zu verfluchen, der meinen Platz einnimmt, will ich ihn freundlich dazu auffordern. Statt mich darüber zu beklagen, dass ich lange warten muss, will ich Gott für die Gelegenheit danken, einen Moment zu beten. Neuen Herausforderungen will ich nicht mit geballter Faust entgegengehen, sondern sie voll Freude und Mut annehmen. Ich entscheide mich für die Freundlichkeit. Ich will Armen gegenüber freundlich auftreten, denn sie haben niemanden. Auch zu den Reichen will ich freundlich sein, denn sie haben Angst. Und zu den Unfreundlichen will ich erst recht freundlich sein, denn so geht Gott immer wieder mit mir um. Ich entscheide mich für die Güte. Ich will lieber auf 1 Euro verzichten, als ihn mir auf unehrlichem Wege anzueignen. Ich will lieber übersehen werden, als vor anderen zu prahlen. Ich will eigene Schuld eingestehen, ehe ich gegen einen anderen Vorwürfe erhebe. Ich entscheide mich für die Güte. Ich entscheide mich für die Treue. Ich will heute halten, was ich versprochen habe. Meine Gläubiger sollen ihr Vertrauen nicht bereuen. Meine Kollegen sollen keinen Anlass haben, mein Wort in Zweifel zu ziehen. Meine Frau soll keinen Anlass haben, meine Liebe in Frage zu stellen. Und meine Kinder sollen niemals befürchten müssen, dass ihr Vater nicht nach Hause kommt. Ich entscheide mich für die Sanftmut. Ich verspreche mir nichts von Gewalt. Ich entscheide mich für die Sanftmut. Wird meine Stimme lauter, dann soll es nur beim Lobpreis des Schöpfers geschehen. Balle ich die Faust, dann möge es nur im Gebet sein. Stelle ich Forderungen, dann nur an mich selbst. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Ich bin ein spirituelles Wesen. Stirbt mein Körper, so wird mein Geist sich in den Himmel emporschwingen. Ich weigere mich, das Vergängliche über das Ewige zu stellen. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Statt mich zu betrinken, will ich freudetrunken sein. Zur Leidenschaft lasse ich mich nur durch meinen Glauben hinreißen. Ich will mich nur von Gott beeinflussen und nur von Jesus Christus unterweisen lassen. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dieser 9-fachen Frucht des Geistes widme ich den Tag. Gelingt es mir, so zu leben, dann will ich Gott danken. Gelingt es mir nicht, dann will ich ihn um seine Gnade bitten. Und dann, wenn dieser Tag vorbei ist, lege ich den Kopf aufs Kissen und ruhe.